willkommen zum Red Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
Hallo Sönke und hallo Welt da draußen.
Wir sind beide ein kleines wenig angeschlagen und ich bin auch das Wochenende nicht da. Also wenn ich es nicht heute Nacht schaffe, diesen Podcast noch zuschneiden, dann war alles umsonst. Aber kommt halt nicht am Sonntag, sondern mir eher Dienstag.
Ja, ich muss auch gucken, wie ich das schaffe, überhaupt die Shownotes zusammenzulöten oder sonst was. Aber dafür haben wir fleißige Vorbereitungen geleistet. Ich habe ein Summary schon eingesprochen. Ich habe jetzt eins hier vorbereitet und das dritte werde ich dann on the fly machen. Wir werden heute mehrere Texte wieder mal besprechen, die alle was miteinander gemeinsam haben. Wir wenden uns wieder der Ursula zu. Wir haben was von Scalzi am Start. Der Episodentitel wird es euch vielleicht schon verraten haben. Aber ja, was das alles miteinander zu tun hat, das werdet ihr dann nacheinander herausgeschält bekommen. Machen wir das eigentlich in chronologischer Reihenfolge? Ich nehme es mal an, oder?
Nein, ich glaube nicht. Chronologisch. Gehen wir einen Moment zurück zu scrollen. Mit was fangen wir an? Also heute geht es um The Word for World is Forest von 1972, um Little Fuzzy von 1962, um Fuzzy Nation von 2011 und um
The Ones. Those who walk from Amalas.
The ones who walked away from Amalas. Von Gott. Das steht jetzt hier gerade nicht.
Von der Ursula.
Ja, von der Ursula. Und aus welchem Jahr?
Das ist, glaube ich, von 74 oder 76. Und der Roman, den du erwähnt hast, der ist von 72.
Korrekt. Der Roman war vorher. Sie ist aber auch wissen. Von wann war denn das? Warum habe ich das hier aufgeschrieben?
In meinem Summary sage ich es, aber ich habe es schon wieder vergessen.
Das Summary habe ich vorher. Dass es von 74 ist.
74.
Nein, es war also 73. Da steht es auch. Ja. Ich habe es übersprungen. Steht auch ja, da tatsächlich.
Ja, ich bitte um Entschuldigung. Das Summary, was ich gleich wohl ausgefeilt einsprechen werde, das kommt aus der Dose. Das haben wir voraufgezeichnet, weil wir eben wegen gesundheitlich angeschlagen versuchen, diese Aufzeichnung dieser Podcast-Folge recht gestrafft abzuwickeln.
Ja. Das Weshalb wird ich halt nicht klappen, versucht. Das sehe ich jetzt schon.
Ja, so, ja aber ich habe es versucht.
Ja, wir versuchen das, genau. Wir haben ja schon zweimal geredet über Ursula K. Le Guin. Das eine Mal war The Left Hand of Darkness und das andere Mal war The Dispossessed. Mhm. Und jetzt kommen wir mit das Wort für Welt ist Wald. Zu meinem dritten Lieblingsbuch gehören alle drei Bücher zum
Heinrich-Zyklus.
Ja, yes, genau. Und was haben sie noch gemeinsam?
Da bin ich jetzt überfragt, was sie miteinander gemeinsam haben. Also es geht natürlich immer um Gerechtigkeit, Unterdrückung und was? In allen Geschichten kommt der Ansible vor?
Nee, das kommt ja, da sie zu demselben Zyklus gehören, aber The Left Hand of Darkness von 1969, gewonnen Hugula und Nebula.
Ach so, Hugula.
For World is Forests von 72 hat den Hugo gewonnen und The Dispossessed von 74 hat den Hugo und den Nebula gewonnen.
Und die Kurzgeschichte hat auch was gewonnen?
Ja, wahrscheinlich auch den Hugo. So, in welche Zusammenfassung hast du mir denn als erstes? Fangen wir an mit The Ones Who Walked Away from Amalas.
Ist das chronologisch das Richtige?
Nein, chronologisch das Richtige wäre Little Fuzzy, aber ich würde Little Fuzzy und Fuzzy Nation in einem zusammenfassen, weil es ist einfach, ist es dieselbe Geschichte Beat by Beat.
Ja.
Gut.
Ja.
Das heißt, ich würde jetzt sagen, dann kannst du dir auch sparen. Ich würde vorschlagen, wenn ihr eins von beiden lesen wollt, dann lest Fascination von 2011 von John Scalzi. Das liest sich besser und ihr verpasst nichts, wenn ihr nicht Little Fuzz gelesen habt.
Genau.
Little Fuzz ist von H. Beam Piper und ist in der Public Domain, also für den Fall.
In den wilden 60ern geschrieben worden.
Genau, ist es 63 geschrieben und hat auch ebenfalls den Hugo gewonnen und ist auch ein gutes Buch. Es ist ein bisschen wirklich gealtert. Nicht toll, es sind strukturell Sachen drin, die würde man heute angreifen. Und die Version von John Scalzi hat natürlich, es gibt eine Ex-Machina-Lösung, die ist auch bei Scalzi drin. Scalzi versetzt das Ganze mehr in so ein Gerichtsdrama und ist natürlich in der typischen Art und Weise von John Scalzi. Jetzt wäre schön.
Soll ich mich jetzt in den Summary bemühen?
Ja, bemühe ich in Summary von beiden zusammen. Little Fuzz und Fascination.
Little Fuzz kann ich nicht machen, das habe ich nicht vorbereitet. Dann haben wir uns irgendwie falsch abgesprochen.
Ist dasselbe Buch. Also deswegen ist egal. Ist ja egal, welches du dir zusammenfasst.
Ja. Also der Roman mit dem Titel Fuzzy Nation, der eben von Scalzi veröffentlicht wurde, ist quasi so, man könnte sagen, heutzutage würde man das im Filmgenre ein Remake nennen, ne? Was eben H. Beam Pipers Roman Little Fuzzy neu erzählt. Und der war halt von 62 und 50 Jahre, ziemlich genau 50 Jahre später, nämlich 2012, hat halt Scalzi diesen Roman rausgehauen. Und jetzt habe ich die Wikipedia geöffnet, denn das ist das Einzige, was ich jetzt nicht geschafft habe, noch vorzubereiten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den Roman auch nicht gelesen. Also hier kann ich jetzt wirklich nur eine Wikipedia-Zusammenfassung davon wiedergeben. Und da ist zu lesen, dass auf dem menschlichen Kolonieplaneten Xara Römisch 23 Jack Holloway als rebellischer ehemaliger Anwalt und als Vertragssachverständiger der Firma Zara Corp tätig ist. Er wird wegen Umweltschäden entlassen, nachdem er seinen Hund, in Klammern, erneut Sprengstoff zünden ließ. Das klingt schon sehr lustig und irgendwie so Scalzi-mäßig, ne? Dass ein Hund mit Sprengstoff rumspielt und dann irgendwie Verheerungen anrichtet. Die Explosion bringt jedoch einen riesigen Schatz an äußerst wertvollen Sonnensteinen zum Vorschein. Holloway überzeugt die Zara Corp Manager davon, dass die Sonnensteine nun von rechts wegen ihm gehören, ne? Finders Keepers Prinzip. Der Manager verpflichtet sich, einem Fahrer in seinem Vertrag einen größeren Anteil an der Beute zu gewähren. Kurz darauf tritt Holloway mit seiner auf eine Familie schlauer, katzenartiger Kreaturen, die Fuzzies genannt werden. Die Familie Fuzzies zieht in sein Haus. Holloway ruft seine Ex-Freundin Isabel Wangai, die Biologin von Zara Corp, zu einem Treffen an. Isabel kommt zu dem Schluss, dass die Fuzzies eine intelligente Spezies sind. Sollte dies von einem Richter der Kolonialbehörde bestätigt werden, müsste Zara Corp den Planeten verlassen und seine natürlichen Ressourcen abtreten. Führungskräfte von Zara Corp versuchen, Holloway zu bestechen, um gegen Isabels Theorie auszusagen. Holloway kommt schließlich zu dem Schluss, dass die Fuzzies intelligent sind, nachdem er erkannt hat, dass sie ihre eigene anspruchsvolle Sprache in einer Tonhöhe sprechen, die zu hoch ist, als dass die Menschen sie hören könnten, und plädiert vor Gericht energisch für die Art. Dies macht die Fuzzies zum Ziel von Gutachtern, von Zara Corp Mitarbeitern, die ihre finanziellen Interessen schützen wollen. Zwei Mitglieder der Fuzzy-Familie werden von der Zara Corp Wachmann getötet. Die Fuzzies verraten Holloway dann, dass sie hörbares Englisch sprechen können, was sie durch ein Alphabetisierungsprogramm auf einem Tablet gelernt haben, das ein Landvermesser Jahre zuvor verloren hatte. Im anschließenden Gerichtsverfahren bezeugt ein Fuzzy die Morde an seinen Kindern. Holloway bringt Zara Corp auch in Verlegenheit, indem er seine Vorgesetzten dazu überredet, auszusagen, dass Holloways Vertrag nach der Genehmigung des Fahrers nie reaktiviert wurde, wodurch Holloway die vollständige Kontrolle über das von ihm gefundene Sonnensteinflöz erhält. Zara Corp verliert die Explorations- und Förderlizenz wegen des Versuchs, den Richter zu täuschen. Holloway, Isabel, der Vorgesetzte und andere Helfer werden zu menschlichen Wächtern der Fuzzies. Also man sieht, es ist so eine Happy-End-Geschichte, wo es darum geht, dass man eben einen Planeten versucht auszubeuten wegen irgendwelcher Bodenschätze. Das ist auch ähnlich bei Ursulas Roman. Und es gibt halt Bewohner dieses Planeten, denen ja die Intelligenz und Rechte aberkannt werden, aber man könnte jetzt vereinfacht sagen, das Gute setzt sich durch. Fasse ich das so richtig zusammen?
Ja, ja. Die Details, gerade die Details, sind unterschiedlich in Little Fuzzy oder Little Fuzz. Die groben Beats aber sind gleich. Wir reden von einem Planeten. Dieser Planet, die Bewohner dieses Planeten gelten als nicht intelligent, und weil sie nicht intelligent sind, kann man den Planeten ausbeuten. Und wenn man beweisen würde, dass die Bewohner des Planeten intelligent wären, dann müsste diese Ausbeutung komplett ausgeschaltet werden. Es gibt diese Sonnensteine, und weil die Sonnensteine ausgebeutet werden, kommen halt diese kleinen katzenartigen Viecher runter. Sie werden wieder von dem Mann mit dem Hund aufgenommen und er denkt, sie sind intelligent, aber ein Beweis für Intelligenz ist, dass sie sprechen können, und das können sie halt nicht. Und das kommt dann in beiden Fällen halt durch eine Ex Machina, dass sie sprechen können, aber auf einer für den Menschen nicht hörbaren Frequenz. Und ansonsten ist es Beat für Beat, also das sind die Beats, und die werden in beiden Geschichten von denselben Personen gemacht. Es sind, ja, Fuzzy Nation ist flockiger geschrieben und Little Fuzz ist umsonst. Also, weil das zwei sehr gute Bücher. Vielleicht fest jetzt auch gleich, wenn wir zusammen sind, den Roman von Ursula K. Le Guin zusammen, dann können wir nämlich gleich auf die Unterschiede gehen. Die sind...
Und die Gemeinsamkeiten.
Die Gemeinsamkeiten. Also, das ist wichtiger, ja, die Gemeinsamkeiten. Bevor wir nämlich, die Hauptattraktion des heutigen Abends wird die Kurzgeschichte sein.
Ja, da bin ich voll bei dir. Die Kurzgeschichte ist super.
Ja, aber
die ist wirklich, wirklich.
Genau, die Themen, über die wir sprechen
sind
wollen,
sind sehr ähnlich
und deswegen gehen wir über alle Geschichten gleichzeitig drüber. So.
Richtig.
World is Forest.
Genau, dann bemühe ich mich jetzt darum. Es handelt sich um einen recht kurzen Roman von Ursula K. Le Guin aus dem Jahre 1972, wie schon gesagt, Teil des Hainich-Zykluses. Er erzählt die Geschichte einer militärischen Holzfällerkolonie, die von den Menschen der Erde, die wird in dem Roman Terra genannt, auf dem fiktiven Planeten, und das ist echt ein Zungenbrecher, Asche, glaube ich, könnte man das aussprechen, gegründet wurde. Die Kolonisten haben die völlig nicht aggressiven Einheimischen dieser Welt versklavt und behandeln sie sehr hart. Schließlich führt einer der Eingeborenen, dessen Frau überdies von einem tyrannischen Militärkapitän vergewaltigt und danach getötet wurde, einen Aufstand gegen diese Terraner an und schafft es, sie dazu zu bringen, diesen Planeten zu verlassen. Allerdings wird dabei ihre eigene friedliche Kultur zum ersten Mal mit Massengewalt konfrontiert. Das ist jetzt die Kurzfassung. Ich gehe jetzt mal im Detail etwas mehr darauf ein, was in diesem Roman passiert. Er beginnt mit Captain Davidson. Das würde man sagen, das ist jetzt der Bösewicht oder Schurke dieses Romans. Er ist der Kommandeur eines Holzfällerlagers namens Smith Camp. Dort werden die Einheimischen, die sind humanoid, jedoch stark mit grünem Fell bewachsen und nur circa halb so groß wie die Erdenmenschen, als Sklavenarbeiter und Bedienstete eingesetzt. Als Davidson heimkehrt von Centralville, dem Hauptquartier der Kolonie, findet er sein Lager zerstört vor. Er wird von einer Handvoll von Ashianern überwältigt. Unter ihm ist Selva, der früher in dem Hauptquartier als Diener tätig war und eben der Mann von einer, die von dem skrupellosen Davidson vergewaltigt wurde und er hat sie, dabei ist sie auch umgekommen und damals sind Selva und er schon aneinander geraten, aber da Selva ihm halt körperlich völlig unterlegen war, hat er den, ja, quasi geschmettert und Selva hätte das auch fast nicht überlebt, dass er Dresche von Davidson bekommen hat, hätte ihm ein Anthropologe, sein einziger Freund unter den Terranern damals nicht geholfen. Das kommt allerdings erst im weiteren Verlauf des Romans raus, aber die beiden kennen sich. Davidson wird nun beinahe getötet, dann aber doch laufen gelassen, was einem zunächst unerklärlich erscheint. Später kommt es doch heraus, dass es daran gelegen haben mag, dass er in einer, ja, typisch devoten Pose wohl dagelegen haben muss, als er von den, ich sag's jetzt mal, Eingeborenen umgeworfen wird. Er legt dann so seine Schlagader frei und das gibt es tatsächlich bei manchen Tieren, gibt es das, dass sie, wenn die in so einer devoten, schutzlosen Pose sich hinlegen, dass damit jegliche Aggression ihrer Widersacher zum Erliegen kommt. Und genau diesen Befriedungsreflex scheint er wohl ausgelöst zu haben. Aber er wird auch nicht ohne Grund laufen gelassen, er soll nämlich die Nachricht von der Zerstörung des Lagers ins Hauptquartier tragen. Selbst verbreitet die Kunde zunehmend unter seinem eigenen Volk. Das ist deshalb so besonders, weil, wie ich eingangs schon erwähnt habe, das Volk der Ashen eigentlich absolut friedfertig ist. Und es ist übrigens eine matriarchale Gesellschaft. Also die Dorfoberhäupter oder die Stadtoberhäupter sind weiblich. Sie übernehmen quasi die Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte. Und die Männer haben eigentlich eine andere Funktion. Und das ist zugegebenermaßen auch nicht so leicht zu verstehen, weil sie immer gefragt werden, ob sie sich in der Traumzeit oder in der Realzeit befinden. Man kann sagen, dass die Männer mit einer Gabe ausgestattet sind, die als Träumen bezeichnet wird. Man könnte auch sagen, dass sie eine Art seherisch visionäre Fähigkeit haben in diesem Volk. Jedenfalls verbreitet sich auf diesem Urwaldplaneten aber diese Kunde der Gewalt, was es vorher unter diesem Volk nicht gegeben hat. Derweil findet in Centralville eine Untersuchung statt zu der Zerstörung des Smith Camps. Neben dem Kolonialpersonal nehmen noch zwei Abgesandte vom Planeten Hain und Tau Ceti teil. Auch Lubov, der schon erwähnte Anthropologe, ist dabei und er ist der Meinung, dass die Feindseligkeiten gegen die Einheimischen dazu geführt haben, dass das halt eskaliert wäre, was allerdings zum Beispiel Oberst Dong anders sieht. Die Abgesandten informieren darüber, dass sich nun die Regeln der Kolonialverwaltung geändert hätten, denn dieser Planet wäre jetzt an eben der Liga der Welten angeschlossen. Sie lassen dann auch ein Ansible da. Und es gibt jetzt neue Direktiven, dass diese Sklaverei unverzüglich zu enden habe, dass überhaupt der Kontakt mit den Einheimischen zu minimieren sei. Davidson wird in ein neues Lager versetzt, doch ohne Wissen seiner Vorgesetzte führt er weiter einen Angriffskrieg gegen die Ureinwohner dieses Planeten. Er ist halt unverbesserlich. selber kommt in die Rolle des Anführers beim Kampf gegen die terranischen Eindringlinge und diese sind zahlenmäßig den Terranern um ein gigantisches Überlegen. Also man muss sich halt vorstellen, eine Schar von ein paar Hunderten oder Tausenden Kolonisten gegen einen Planeten, der Millionen Einheimische bevölkert und selbst der technologische Vorsprung, also dass die Terraner Fluggeräte, Schusswaffen und Granaten haben, nützt ihnen einfach nichts, wenn sie von Massen überrannt werden. Und das wird dann auch in dem Roman so beschrieben, wo es zu sehr blutigen Massakern kommt. Friedensverhandlungen scheitern leider. Es wird den Terranern angeboten, sich auf ein kleines Fleckchen auf dem Planeten zurückzuziehen und dort friedlich zu koexistieren. Darauf lassen sich aber die rechthaberigen und grundlos aggressiven Terraner nicht ein. Insbesondere ist Davidson unverbesserlich und fanatisch und führt mit noch immer weniger werdenden Verbündeten bis zuletzt einen aussichtslosen Krieg, bis er schließlich mitten im Wald abgestürzt und verletzt als einziger übrig ist. Doch statt ihn zu töten, lassen die Ashianer Davidson auf einer Insel zurück, die durch terranische Abholzung unfruchtbar gemacht wurde. Der Roman endet mit einem Epilog, der sich 3 Jahre später ereignet. Ein terranisches Schiff kommt wieder vorbei und holt die letzten überlebenden Kolonisten vom Planeten. Damit ist quasi der Planet den Ureinwohnern zurückgegeben. Und der Kommandant des Schiffs erklärt, dass sie auch für immer da jetzt ihre Ruhe haben werden, weil von der Liga der Welten dieser Planet als verbotenes Territorium erklärt wurde. Selber übergibt den Abgesandten die Forschungsergebnisse des Anthropologen Lubov, der damals sein einziger Freund gewesen ist. Er hat auch versucht, diplomatisch einzuwirken, aber ihm ist es nicht gelungen, diese Massaker zu verhindern und er ist auch selber diesem Massenmord zum Opfer gefallen. Selbst selber konnte das nicht verhindern. Aber Lubovs Bemühungen zum Schutz der Ashianer sollen nicht in Vergessenheit geraten und der Roman endet damit, dass Selva darüber nachdenkt, dass er seinem Volk zwar den Planeten zurückgeben konnte, aber dass dieses nun die Fähigkeit erlernt habe, ohne Grund zu töten. Man könnte sagen, die Kultur wurde kontaminiert.
Genau. So, wir haben in allen Geschichten bis jetzt, und das wird sich auch, die letzte Geschichte, die Kurzgeschichte ist ein bisschen anders, aber es kommen auch ähnliche, also das Hauptthema kommt auch drin vor, aber ich will das Hauptthema ganz dem Ende aufsparen, damit so die Zuhörer, Zuhörerinnen uns richtig anschreien, dass wir alles andere gesprochen haben, außer über das Offensichtliche. Also wir haben immer eine unterentwickelte oder von einer überlegenen Rasse oder von den Menschen als unterentwickelt gesehene einheimische Rasse, die dann von denen ausgebeutet und beziehungsweise deren Planet, deren Land ausgebeutet wird. Das sind doch die prinzipiellen Gleichheiten der 3 Geschichten.
Jein.
Dann kommt
also das Ausbeutungsding jetzt nicht so ganz, ne? Aber okay.
Da ist es Holz und das sind die Solarsteine in.
Richtig.
Ja.
Aber es gibt ja keine richtige Ausbeutung in der Kurzgeschichte. Das ist ja etwas anders.
Ich habe die Kurzgeschichte noch gar nicht dran, deswegen. Die Kurzgeschichte.
Ich dachte, da kommen wir
zu. Genau. Ich meinte jetzt diese ersten 3 Geschichten, die Zusammenhänge, die Gemeinsamkeiten dieser ersten 3 Geschichten.
Ja, genau genommen sind es ja nur 2. Also das eine ist ein alter Roman aus den 60ern, der dann gecovert wurde, wie man das als Popsong ausdrucken würde. Und dann, ja, ist es ja 2-mal dieselbe Geschichte. Ja, ne? Süß, gell?
Dann kommt jetzt The Ones Who Walked Away from Omelas.
Those Who Walk Away from Omelas. Diejenigen, die von Omelas fortgehen. Wurde geschrieben von Ursula K. Le Guin und erstmals veröffentlicht im Jahre 1973. Es handelt sich um eine Kurzgeschichte von nur wenigen Seiten, die auch online verfügbar ist. Ihr findet sie zum Nachlesen in den Shownotes verlinkt. Die Erzählerin beschreibt uns Omelas als eine Stadt des unvergleichlichen Glücks und Vergnügens. Die Sommersonnenwende wird zelebriert mit einem prächtigen Fest. Es gibt ein Pferderennen und allerlei andere Vergnügungen. Trotz begrenzter Ressourcen und sind die Bürgerinnen und Bürger Omelas intelligent und kultiviert. Niemand scheint Mangel zu leiden. Es scheint keinerlei Zwist oder Ungerechtigkeiten unter den Menschen in dieser Stadt zu geben. Die genaue Struktur der Gemeinschaft bleibt unklar. Und selbst die Erzählerin erklärt, dass die Leserinnen und Leser es wohl kaum werden glauben wollen, dass alles so perfekt und vor allem so friedlich sein soll in dieser geradezu märchenhaften Stadt. Dann nimmt die Erzählerin uns mit an einen geheimen, dunklen Winkel. Und zugleich fühlt man sich bestätigt in seinen Zweifeln, dass es solch einen perfekten Ort ohne jegliches Leid wirklich geben kann. Wir lesen von einem einzelnen Kind, das im Dunkeln, alleingelassen, gefangen gehalten wird. Niemand spricht mit dem Kind. Es wird kommentarlos mit dem Lebensnotwendigsten versorgt. Auf Bitten und Betteln, doch freigelassen zu werden, bekommt es keine Antwort. Und wir erfahren, jeder, wirklich jeder in der Stadt, weiß von der Existenz dieses Kindes. Sobald die Nachkommen der Stadtbewohner alt genug sind, werden sie zu dem Kind geführt. Natürlich reagieren viele entsetzt. Der erste Impuls der meisten ist, das arme Wesen zu befreien. Doch alsbald akzeptieren sie die Notwendigkeit des Leidens. Das Lebensglück der ganzen Stadt ist nur möglich, basierend auf diesem Opfer. Würde man dem Kind die Freiheit schenken, ganz Ormelas bräche zusammen. So leben denn alle in Frieden und Glück an diesem märchenhaften, perfekten Ort und verdrängen den Gedanken an den Preis, der grausamerweise dafür gezahlt werden muss. Nur einige wenige können offenbar damit nicht umgehen. Nachdem sie das leidende Kind gesehen haben, gehen sie hinaus aus der Stadt und kehren nie zurück. Wohin sie gehen, welches Ziel sie ansteuern, die Ormelas verlassen, das kann niemand sagen.
Zeit gehabt, dir die New Worlds Folge anzugucken. Ich glaube, es ist die zweite oder dritte von Star Trek New Worlds.
Nee. Das hast du mir, das hast du mir jetzt eine Stunde vor der Podcast-Aufzeichnung hast du mich das wissen lassen. Nee. Ich habe aber, um über aktuelle Dinge zu sprechen, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, gibt's gerade zwei sehr Furore machende Serien auf Prime. Und es sind beides schräge, krude Endzeit-Stories. Das eine ist Fallout, eine Adaption des gleichnamigen Videospiels. Und das avanciert gerade zu den erfolgreichsten Prime-Serien überhaupt. Mhm. Da habe ich heute die zweite Episode von geguckt. Die erste, der Opener war ja ganz gut, du hast das abgebrochen. Ich habe die Episode durchgehalten. Die zweite Episode ist jetzt so drüber, dass ich mich jetzt tatsächlich frage, ob ich das weitergucken will. Aber ich glaube, ich gebe der Serie eine Chance. Bei der anderen Serie, wie hieß die nochmal? Irgendwas mit Metal.
Twisted Dingsbums.
Metal. Was? Twisted Metal, genau. Mit Anthony Mackie, den du ja sowieso nicht leiden kannst. Ne?
Ja, aber das ist ganz gut da. Ich habe jetzt gerade, bevor wir angefangen haben, die ersten zwei Folgen geguckt.
Ja, ich habe auch zwei Folgen durchgehalten. Das mit dem Clown ging so, wurde aber in der zweiten Hälfte irgendwie ziemlich flach. Und da war, also ich muss eher bei Twisted Metal sagen, meh, weil die Gags irgendwie alle sehr schwach sind. Ne? Und dann,
ich hab's also, grad nicht ich so nicht. Mit... Ich hab's gerade nicht so mit irgendwas Depressivem, deswegen für mich war die erste Folge von Fallout schon zu depressiv und Twisted Metal fand ich jetzt.
Fallout fängt sehr deprimierend an, ist aber dann nach hinten raus so sehr drüber, dass man das nicht mehr ernst nehmen kann. Es wird ähnlich schräg. Beide Serien sind total schräg und überdreht. Hm? Auf ihre Weise nur versucht Twisted Metal mehr auf Klamauk zu setzen und Fallout ist einfach unfassbar makaber. Aber das Worldbuilding finde ich bei Fallout einfach viel, viel besser. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ne? Da muss man jetzt über einige Logikfehler hinwegsehen, aber Twisted Metal ist halt sehr treffend zusammengefasst. Twisted Metal ist halt wie Mad Max ohne Wüste oder man könnte auch sagen wie Mad Max in Cheesy. So ein bisschen. Naja.
Ormelas. Woher kommt der Name?
Ja. Es wird nicht Ormelas, sondern es wird Ormelas ausgesprochen. So ähnlich wie Oregon. In der Wikipedia steht zu lesen, dass Ursula gefragt wurde, wie komme sie auf ihre Ideen. Und sie wäre bei dem Blick in den Rückspiegel auf die Idee gekommen, als sie das Ortsschild von Oregon gelesen hätte. Ja, und dass sie, was wurde noch gesagt, müsste ich sich Wikipedia wieder aufrufen. Es geht um dieses Sündenbock-Konzept. Also, dass du einen Einzelnen leiden lässt für das Wohl aller anderen. Und das habe ich ja in der Geschichte schön zusammengefasst. Ich finde die richtig toll erzählt. Die ist richtig nice. Vor allem finde ich es sehr interessant, dass man eine Erzählerin hat, die an ihrer eigenen Narration zweifelt. Das finde ich super. Also, ja, ihr glaubt mir das jetzt wahrscheinlich eh nicht.
Ach so.
Und wir könnten noch das und das hinzufügen, aber naja, ne, müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen. Ne? Das finde ich eine witzige Idee, sowas so zu erzählen.
Ja, die Geschichte hat einen Untertitel. A Variation on a Theme by William James. Ist aber meistens weggelassen. Steht aber in der Wikipedia dann drin, dass es sich auf die Moralphilosophie von William James bezieht. Und zwar auf seinen Essay-Traktat The Moral Philosopher and the Moral Life, in denen philosophiert über drei Fragen der Ethik, die psychologische, die metaphysische und die kausale wie auch immer. Und da kommt dann halt ein Zitat drinnen vor, das ich auch nicht vorlesen werde, aber mit Sündenbock-Prinzip ist das sehr schön zusammengefasst. Es geht darum, wenn wir ein Utopia erschaffen haben, aber in diesem Utopia muss nur eine einzige Person leiden, damit wir dieses Utopia erstellt haben können, ist es dann wirklich Utopia? Und das ist natürlich eine utilitaristische oder beziehungsweise eine Fragestellung, die die Utilitaristen und die Long-Termisten mit Ja auf jeden Fall beantworten würden. Und dazu haben wir verlinkt die Catch 42 Episode Nummer 8. Deswegen müssen wir da jetzt auch nicht großartig drauf eingehen. Und dann, also wir hauen jetzt erst einmal alles raus, bevor wir, ich weiß nicht wie lange, vielleicht gar nicht lange und vielleicht auch extrem lange dann mit den eigentlichen Themen. Also ich möchte erstmal die ganze Basis ausschütten, bevor wir dann in die Details gehen.
Dann schütte mal.
Ist die letzte Sache, die ich noch habe, auf der Liste ist Mr. Ishii und die Geschichte.
Ah ja.
Du kennst sie, aber vielleicht kennst du nicht.
Ja, das ist so lange her. Es ist extrem lange her. Auch da muss ich jetzt für unsere Hörerschaft nochmal klar machen. Also wenige Minuten, bevor wir mit dem Podcast losgelegt haben, schickt Sönke mir noch was, so ein Wikipedia-Artikel über Ishii und der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Also ganz, ganz vage. Und zwar, ich erinnerte mich tatsächlich an den Titel Ishii, Letzter seines Stammes. Das war nämlich mal eine TV-Serie, eine dreiteilige. Die wurde in den wilden 70ern schon produziert. Da war ich gerade mal frisch auf der Welt. Die muss also in den 80ern irgendwie im Fernsehen gelaufen sein. Denn es gibt etwas, das nennt man, was die Entwicklung des Menschen betrifft. Also ich meine jetzt nicht das Menschengeschlecht, sondern einfach so die physiologische Entwicklung des menschlichen Körpers. Gibt es ein Phänomen, das nennt sich infantile Amnesie. Und zwar kann man sich nicht aktiv an seine ersten drei Lebensjahre erinnern, weil das Gehirn noch nicht entwickelt genug war. Also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zurückkramt in eure frühesten Kindheitserinnerungen und es könnt euch vage an irgendwas erinnern, dann müsst ihr mindestens 3 Jahre alt gewesen sein. Das wäre also in meinem Fall Anfang der wilden 80er gewesen, wenn ich diese Serie im Fernsehen geguckt habe, die Ende der 70er produziert wurde. Ishii, Letzter seines Stammes, und da geht es eben nicht um den letzten Mohikaner, da gibt es so einen lustigen Roman, der dazu geschrieben wurde, sondern diesen Ishii hat es halt wirklich gegeben. Und genau, und das wurde in der Serie adaptiert und da kann ich mich wirklich ganz, 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 ganz vage, rudimentär dran erinnern, um so den letzten eines Indianerstamms. Und da gibt es halt einen langen Wikipedia-Artikel zu, hat der Sönke mir kurz vorher geschickt den Link dazu und hat gesagt, ich soll es mir nicht angucken, das würde dann irgendwie mich selbst spoilern für diese Podcast-Folge. Ja, und deshalb wisst ihr jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nicht weiter was darüber, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass es dazu eine Serienadaption gab. Und jetzt darfst du, Sönke.
28. August 1911, zum Sonnenuntergang, wurde am Zaun eines Schlachthauses irgendwo außerhalb San Franciscos in Kalifornien ein barfüßiger, etwa 50 Jahre alter Mann gefunden. Der lehnte da gegen den Zaun und stand da einfach rum. Die Arbeiter des Schlachthofs haben versucht, ihn anzusprechen und sie fingen an mit Englisch, er hat darauf nicht reagiert, Spanisch, da auch nicht darauf reagiert. Und dann wurde geschickt zur Universität von Berkeley und sie haben dort einen Anthropologen aufgetrieben, der schon eine Idee hatte, um was es sich bei dieser oder um wen es sich bei dieser Person handeln könnte. Und zwar war das der Alfred Louis Gröber. Und der Alfred Louis Gröber ist dann gekommen und hat den mittlerweile in das Sheriff-Büro gebrachten Mann, dieser Mann niemals preisgegeben hat. Dieser wurde dann befragt und der Anthropologe hat geforscht zu den Yahi People, zu dem Stamm der Yahi, und die haben in Kalifornien gelebt. Es müssen so ungefähr vielleicht 100.000 Menschen gewesen sein. Und diese Person ist die letzte Überlebende der Yahi. Und er ging also sein Sprachbuch durch mit den Wörtern und dann, als er bei dem Wort für, ich glaube, Pinienholz war und auf dem Bettrahmen geklopft hat, der aus Pinienholz bestand, dann hat es im Gesicht dieses Mannes Verstehen gegeben. Und sie haben ihn dann nach San Francisco in das neue, irgendetwas mit seinem Körper passieren könnte, dass sein Körper zusammen in seinem heimatlichen, in der heimatlichen Erde bestattet werden würde. Nach seinem Tod durch eine, er hat irgendeine Krankheit bekommen, die gegen die er kein Immunsystem hatte und ist daran gestorben. Und natürlich wurde nicht an seinen Wünschen stattgegeben und sein Gehirn wurde verloren. Und es wurde dann vor einigen Jahren im Smithsonian wiedergefunden und dann endlich mit seinen anderen, also dem Rest, der von ihm schon begraben wurde, dann wurde er auch zu diesem Grab gebracht und da auch begraben. Und ja, dieser Mann ist oder war alleine in diesem Museum in dieser Stadt. Und es hat schon ein paar Parallelen zu der Kurzgeschichte. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, welche Verbindung Ursula Röber Le Guin zu dieser Geschichte hat. Es ist ihr Vater gewesen. Alfred Louis Gröber ist Ursula Gröber Le Guins Vater.
Ach so.
Und wenn man super, jetzt wenn man dieser Interpretation folgt, Omalas ist eine Stadt am Meer und auch die Beschreibung von Omalas folgt grob der von San Francisco. Also, und damit kommen wir zu allen Geschichten, denn das Thema, das sich durch alle dieser Geschichten zieht, ist Kolonialismus. Die Ausbeutung Einheimischer durch, in dem Fall, US-Amerikaner oder Menschen. Und wir haben dann sie hat es ja ganz offensichtlich an die Moralphilosophie der Utilitaristen oder der Kritik an den Utilitaristen angelehnt, indem sie den Untertitel gegeben hat mit William James Moralphilosophie. Aber wir haben ja auch ganz eindeutig dieses Kolonisationsthema, das sich durch alle Ursula K. Le Guins Geschichten
Ich spreche es einfach Heinisch aus. Keine Ahnung.
Ich spreche es Hennisch aus.
Ich versuche das ja meistens durch Audiobooks zu lösen. Mhm. Aber selbst da kannst du aufgeschmissen sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich über Dune gesprochen habe, und ich habe den immer Fate Rauta genannt und andere sprechen ihn Fate Router aus und ich weiß halt nicht, wer recht hat. Eigentlich kann das nur der Autor selbst beurteilen und wenn der nicht mehr lebt, dann kannst du halt keinen mehr fragen. Putzigerweise ist bei Those Who Walk Away From Omalas, da steht es tatsächlich in der Wikipedia drin, wie man das Wort richtig aussprechen soll. Aber normalerweise kommt man einem da nicht entgegen und man muss halt raten.
Ja, das war Ursula, das ja gesagt hat. Sie hat ja viel Zeug dazu gesagt. So, ich fand das sehr interessant. Wir haben auch sehr schöne einen Podcast, in dem die Geschichte besser erzählt wird und das Quellenbuch, das zur Quelle dieses Podcastes gilt, haben wir in den Shownotes verlinkt, falls ihr das in größerem Detail euch durchlesen möchtet. Und es kommt halt zurück zu dieser ganz generellen Frage der Schuld. So to Walk Away from Omalas beendet mit einer Beschreibung von, dass den Menschen wird diese Person gezeigt. Diese Person, ob es jetzt die Person, der letzte Indianer im Museum ist oder ob es dieses Kind ist, das im Keller eingesperrt wird. Und viele Leute in dieser Geschichte und auch in der Realität sehen das und akzeptieren das, dass das die Kosten sind, die Gesellschaft bereit ist zu bezahlen für wie die Gesellschaft ist, wie schlecht oder wie gut die Gesellschaft ist. Und dann gibt es die, die es nicht bereit sind zu bezahlen und die gehen alleine und sie verlassen die Stadt. Und hier in der Kurzgeschichte heißt es: At times one of the adolescent girls or boys who go to see the child does not go home to weep or rage. Does not, in fact, go home at all. Sometimes also a man or woman, much older, falls silent for a day or two, and they leave homes, and then leaves home. These people go out into the streets and walk down the street alone. They keep walking and walk straight out of the city of Omalas. Through the beautiful gates, they keep walking across the farmlands of Omalas. Each one goes alone. Youth or girl, man or woman, night falls, the travelers must pass down village streets between the houses with yellow-lit windows and on out into the darkness of the fields. Each alone, they go west or north towards the mountains. They go on, they leave Omanas, they walk ahead into the darkness, and they do not come back. The place they go towards is a place even less imaginable to most of us than the City of Happiness. I can't describe it at all. It's possible that it does not exist, but they seem to know where they are going, the ones who walk away from Omanas. Und ich frage immer, wenn ich mit irgendjemandem...
Ja, jetzt hast du natürlich unserer Hörerinnenschaft und Hörern zugemutet, gut genug Englisch zu können, was du jetzt da erzählt hast. Also
ich habe ihnen zugemutet, zuzuhören, wie ich was vorlese. Das ist schlimm genug. Das mit Englisch, das erwarte ich, dass sie das können.
Na, das kannst du nicht einfach so unterstellen. Also ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Also ich habe ja in meiner Summary gesagt, sobald die Nachkommen alt genug sind, dann kriegen sie halt dieses Kind gezeigt. Und hier in der Geschichte wird es halt die Adoleszenten, also die Heranwachsenden, die gehen unter Umständen nicht nach Hause, um dann darüber zu heulen oder sich darüber aufzuregen, bis sie sich dann beruhigt haben, um es zu akzeptieren, dass es halt so ist, wie es ist. Sondern manche schleichen dann schweigend durch die Gassen, die von warmen Kerzenschein an den Fenstern erhellt sind, ne? Und schleichen halt durch die dunklen Gänge bis zu den Pforten der Stadt hinaus, und sie gehen halt hinaus in die Dunkelheit durch die Felder, sie gehen in alle vier Himmelsrichtungen, und der Ort, den sie aufsuchen, der ist so unvorstellbar und noch unbeschreiblicher und noch unglaublicher als diese Stadt, von der man kaum glaubt, dass sie existieren mag, ne? Ja, und niemand weiß, wo dieser Ort ist. So endet halt diese Geschichte, ne? Und das ist auch wirklich sehr schön poetisch geschrieben, und man kann das, also die Bilder, die sich da halt im Kopf entfalten, die sind halt richtig, richtig toll gemacht. Also man kann sich, das wirkt halt richtig schön gespenstig, das ist atmosphärisch richtig toll geschrieben. Deshalb finde ich die Geschichte richtig super. Ich muss jetzt mal wirklich sagen, also Ende dieses Jahres endet diese Podcast-Reihe, und ich weiß, dass ich damals Left Hand of Darkness, fand ich schwierig. The Dispossessed habe ich gar nicht geschafft, fertig zu lesen, weil es mir zu langweilig war. Ich wünschte wirklich, ich hätte diese Geschichten und Texte, die wir heute von der Ursula besprechen, als erstes kennengelernt. Denn das ist wirklich das, was mir bisher am besten gefällt von ihr. Gerade diese Kurzgeschichte, die ist echt super.
Ja, die ist fantastisch. Super. Die hat auch vollkommen zu Recht alles gewonnen.
Die ist narrativ toll, die ist von der Aussage her toll. Dieses Gleichnis, was sie da entfaltet, das ist sehr eingängig. Ne? Und ich habe ja gerade bei Left Hand of Darkness, habe ich viele Sachen kritisiert, die sowohl narrativ schwach sind, auch als unlogisch von dem Verhalten der Figuren her. Ne? Das hat mich wirklich aufgeregt. Ne? Und hier habe ich eigentlich wirklich nichts daran auszusetzen. Ja, schade, ne? Hätte ich das mal früher kennengelernt. Aber manchmal soll man nicht aufgeben, ne? Sondern einfach weiterwühlen, bis man irgendwann auf Werke einer Autorin stößt oder Autors, die einem dann doch gefallen. Genau. So sieht's aus.
Wichtig, nochmal, nur weil das nicht ganz rübergekommen ist, sind einige der Kinder, aber auch einige der Erwachsenen verlassen die Stadt alleine. Und sie gehen zu einem Ort, den Narrationsstimme nicht beschreiben kann, noch weniger als die perfekte Stadt. Und ja, aber, und das ist der letzte Satz, aber es scheint so, als wüssten sie, wohin sie gehen. Und das ist die interessante Frage, die ich immer stelle, wenn ich mit jemandem über diese Geschichte sprechen möchte. Und das ist eine meiner Geschichten, die ich eigentlich auch jedem schicke, mit dem ich rede, wohin gehen die Leute? Und was ist da? Weil das ist für mich eine nicht zu beantwortende Frage.
Ich wollte gerade fragen, hast du eine Theorie dazu?
Nein, es gibt natürlich viele Theorien, aber das ist ja eine, hier deswegen sagen wir, es ist utilitaristisch, ja, weil es ist immer klar, dass Menschen leiden müssen. Es gibt keine utopischen Gesellschaften. Und ist sich einzugestehen, dass das so ist, und das tun sie in Omalas, ja, indem sie diesen einen Sündenbock oder diese eine Person haben, wo auch überhaupt nicht gesagt wird, warum, oder das ist einfach so. Also diese Person, die leiden muss, damit der Rest funktioniert. Und es ist nur sicher, dass wenn diese Person nicht leidet, dass die Stadt nicht existieren kann. Aber es gibt dann immer noch die Leute, und ich halte das auch für sehr wichtig, die sagen, dass das nicht sein kann, dass man auf diesem falschen Grund oder auf dem Leiden nicht eine Utopie bauen kann. Und deswegen gehen sie. Aber sie gehen alleine. Sie gehen nicht gemeinsam. Und sie gehen zu keinem bestimmten Ort und so weiter. Und Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Ursula Le Guin auch sich nie dazu geäußert.
Entschuldige bitte, du bist der Meinung, sie gehen nicht alleine, sondern gemeinsam.
Nein, ich sage, sie gehen immer alleine, sie gehen nicht gemeinsam. Sorry, da habe ich mich versprochen. Gehen alle alleine. Das heißt, sie gehen nicht zu einem bestimmten Ort. In dieser Folge.
Genau, ich habe mich gerade gefragt, ob ich mich verhört habe. Okay.
In dieser Folge von New World, die ich auch nicht gesehen habe, aber ihr könnt auf YouTube kurze Zusammenfassung und wenn ihr jetzt nicht Paramount Plus habt. Also nach Star Trek Enterprise kam Star Trek Discovery und nach Star Trek Discovery kam Star Trek New Worlds und zwischendrin kam auch diese Zeichentrickserie und dieses, es gibt viel Star Trek gerade. Und die haben in der ersten Staffel, in der zweiten oder vierten Folge, whatever, haben sie diese Geschichte, dass ein Shuttle aufgetan wird, diesem Shuttle ist ein Kind und dieses Kind wird dann zurückgebracht zu dieser Stadt und wird dann in eine Maschine gestopft, ähnlich wie der Maschine aus der Strafkolonie von Kafka, in dem dieses Kind unglaublich gefoltert wird. Und das wird den Leuten aber erst dann von dem, was auch immer, Raumschiff jetzt, die da benutzen, von Star Trek halt erst klar, als sie das Kind zurückgebracht haben. Und diese anderen Leute halt, die versucht haben, das Kind zu retten, die fliehen dann und die fliehen zu einer Kolonie. Und da sind sie halt zusammen. Ja, ich weiß auch nicht, welche Aussage das dann hat. Vielleicht, dass es interessant wäre, sich zusammenzutun, nachdem man gesagt hat, dass Omalas nicht das Utopie ist, das man unterstützen möchte. Aber was ist es denn dann? Das sagt die Kurzgeschichte nicht. Das hat Ursula K. Le Guin nie gesagt. Sie hat nie gesagt, dass sie die Lösung dafür hätte. Aber ich finde es sehr wichtig und interessant, darüber nachzudenken, was es sein könnte.
Ich hätte eine Theorie dazu.
Gut.
Ich bin der Auffassung, dass all diejenigen, die die Stadt verlassen, die Einsiedelei wählen.
Okay.
Also, dass die sich wirklich komplett aus diesem Leben der Gesellschaft zurückziehen und nur für sich alleine leben und dann halt wirklich nur von dem leben, was die Natur ihnen gibt und ihnen ermöglicht. Das heißt, sie haben halt so eine bescheidene Hütte, die sie aus natürlichen Mitteln zusammengezimmert haben oder leben in irgendeiner Höhle, ne? Und gehen halt zurück zum Jäger- und Sammler-Dasein sozusagen, ne? Und können halt dann natürlich nicht mehr verbrauchen an Ressourcen, als sie wirklich zum Erhalt der eigenen Existenz benötigen. Denn wenn du für dich alleine existierst, dann sind alle Bestrebungen, alle Anstrengungen, die du vollführst, nur darauf ausgerichtet, deine Existenz zu erhalten. Und es ist dir kaum möglich, Luxus zu erlangen, denn Luxus funktioniert eigentlich nur durch Arbeitsteilung und Rationalisierung von Arbeit.
Dass nur wenige Leute Luxus haben.
Ja, genau. Und dann natürlich, und dann die Ungleichverteilung von Wohlstand. Genauso ist es. Es funktioniert nur. Ich habe einen Begriff dafür daraus gelernt. Von einem Deutsch- und Englischlehrer, den ich damals hatte. Es gibt wohl im Englischen einen Begriff, der sich One-Upmanship nennt. Ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Die These, dass sobald zwei Menschen aufeinandertreffen, einer der beiden versucht, den anderen zu dominieren. Und demzufolge, wenn alle in Solitude gehen, dann kann das nicht passieren. Und demzufolge kannst du, wenn jeder für sich alleine vor sich hin existiert, in der Natur, mit dem, was so möglich ist, ne? Also klar, er wird jetzt unter Umständen Tiere erlegen müssen, damit er Nahrung hat. Oder er kann versuchen, sich von Beeren und Kräutern zu ernähren. Kann er versuchen, wenn es funktioniert, dass er vegan lebt. Die meisten Leute sagen allerdings, wer das tut, wird sehr wahrscheinlich einen langsamen und qualvollen Tod sterben, weil er nicht die ganzen Energieressourcen kriegt, die er eigentlich brauchte. Naja, darüber brauchen wir jetzt hier nicht zu fabulieren. Aber diese große Parabel, die diese Geschichte erzählt, die kannst du allerdings durchaus auch einfach auf dein Ernährungsverhalten übertragen. Also wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft mit Fleisch im Überfluss und wir machen das, weil uns das Tierwohl ziemlich egal ist. Also wir müssen jetzt noch nicht mal die Ausbeutung von Menschen nehmen, sondern auch, wie wir mit dem Tierreich umgehen. Und das ist ja die Parabel, die anderen Geschichten erzählen, dass es da Lebensformen gibt wie die Fuzzies, denen erstmal die Intelligenz aberkannt wird. Und wenn sie nicht als intelligente Lebensformen angesehen werden, dann geht man davon aus, kann man mit dem machen, was man will.
Ja. Wie gesagt, das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel für Kolonialismus, wo man das den Einheimischen, ob es jetzt gerade aufs Afrikaner waren, Asiaten oder Native Americans, dass man das auch gemacht hat. Man hat dann immer erstmal die Menschlichkeit abgesprochen und dann hat man ihnen alles weggenommen.
Ja.
Ja, ich finde das eine, ehrlich gesagt, sehr schöne Lösung, die ich auch noch nie gehört habe.
Was, meine?
Ja.
Mit der Solitude, echt?
Ja.
Oh, da bin ich aber erstaunt, dass du da noch nicht drauf gekommen bist. Für mich war das eigentlich.
Das ist ja nicht.
Also für mich war das naheliegend.
Überhaupt nicht.
Für mich war das naheliegend, dass die sich halt von der Gesellschaft abkehren und sagen, sie wählen jetzt, sie gehen jetzt in das freiwillige Exil und in die Einsiedelei. Denn, also mir erschien das als einzigen Ausweg. Als einzige durchführbare Ausweg. Denn ich habe auch mal so eine krasse Aussage gehört, das habe ich auch neulich bei einem, wir sind ja gerade in Vorbereitung eines Philosophie-Podcasts, das habe ich Amelia gegenüber mit ihrem in ihrem Podcast gesagt, also, dass ich von einem Wirtschaftswissenschaftler auch mal gehört habe, der einzige Ausweg aus der Schuld ist eigentlich der Suizid, denn eben dadurch, dass du existierst, ist in unserer global verflochtenen Gesellschaft auf jeden Fall in irgendeiner Weise Schuld auf dich geladen, weil irgendjemandem es schlechter geht, damit es dir gut geht. Und um da rauszukommen, müsstest du dich leider aus dem Leben verabschieden. Ja, puh, hart. Hm? Ja. Oder halt, du gehst in die Einsiedelei. Andere Option sehe ich da nicht.
Gut, dann bin ich halt nicht unbedingt. Ich sehe es auch nicht als Lösung. Aber ich habe auch nicht den Anspruch, da eine Lösung drauf zu kennen. Jetzt gucken, wollte ich eigentlich mal kurz nachgucken, was denn beim nächsten Mal dran ist. Was schwieriger ist, als ich gedacht habe. Augenblick. Das kann doch eigentlich nicht so schwierig sein. Irgendwie hat jemand, oder das jemand bin natürlich ich, hab meine Einfärbung der ganzen. Gib mir mal sorry für das Klicken. Ich muss einen Filter setzen. Es ist doch nicht wahr. Philipp Kiddick, tatsächlich. Als nächstes käme wieder Philipp Kiddick. So, jetzt kommt es drauf an, was wir als erstes hinkriegen. Entweder ihr hört als erstes an dieser Stelle ein generelles Podcast-Update und mit unseren Plänen für 2025. Oder ihr hört die erste Episode eines Philosophie-Podcasts. Oder ihr hört Philipp Kiddick. Je nachdem, mit was wir als erstes fertig sind.
Ja, schauen wir mal, ne?
Schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie uns.
Dann danke und auf Wiederhören. Oder ja, so sagt man doch, oder?
Man sagt danke und auf Wiederhören.
Das ist unglaublich, ich gucke auf den Timer, wir haben jetzt gerade mal gut 50 Minuten rum. Das ist verblüffend. Also, so läuft das, wenn man eine Podcast-Folge mal straff durchorganisiert vorbereitet hat. Da geht das richtig zackig.
Ja, beim nächsten Mal wieder mehr Witze aber ich finde das einfach, ich finde das schön, weil man könnte jetzt darüber sehr, sehr lange diskutieren, aber warum sollen wir das, wenn auch jeder sich seine eigenen Gedanken dazu machen kann? Genau. Und beim nächsten Mal wieder was anderes
genau.
An selber Stelle.
Gut. Ja. Ihr Lieben, stöbert in den Shownotes. Wir haben natürlich alles, was zu finden war, verlinkt. Die Geschichten kann man lesen, man findet Ursulas Roman online und so weiter. Da könnt ihr euch schon genug mit beschäftigen. Kleiner Tipp übrigens für die des Englischen nicht so mächtig sind. Man kann ja ganze Webseiten übersetzen lassen. Den Trick habe ich auch angewandt. Ich habe mir Ursulas Roman, der halt online komplett verfügbar ist als Fließtext, einfach mit Google Auto Translate ins Deutsche übersetzen lassen, diese Seite dann als PDF gespeichert und dann mir diese PDF-Datei von einer App vorlesen lassen. Auf Deutsch. Das ist zwar ein bisschen krud und holprig, aber man kann sich so immerhin diese Geschichte reinziehen, ohne sie nur selber lesen zu müssen. Und man muss dann nicht mehr Englisch können dafür. Also ich hätte das so verstanden, aber ne, wenn man halt keine Zeit hat, dann kriegt man sowas so nebenbei auch mal hin. Und ich dachte mir, da hätte ich mal früher drauf kommen sollen, auf dieses Workaround. Gut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Bis zum nächsten Mal.
Und dir, Sönke, wünsche ich gute Besserung. Mir auch.
Dankeschön.
Okay.
Tschüss.
Ciao.
Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast@rewrite-podcast.de, Twitter oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm StudioLink Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de/mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle 2 Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss! Thank you.
Musik.